hallo, Uwe Nützer.
Hallo, hier ist Holger.
Servus.
Ich rufe an wegen Slap-Klagen.
Oh ja.
Wenn ich ehrlich bin, habe ich davon noch nie was gehört, bis die Chefin meinte, ruf mal den Ritzer an deswegen. Worum genau geht's?
Naja, bei Slap geht's ja um Strategic Lawsuits Against Public Participation. Das ist ja die Abkürzung oder meint diese Abkürzung. Auf gut Deutsch, es geht um Klagen gegen öffentliche Beteiligung, gegen Journalisten, gegen Umweltaktivisten, gegen NGOs, gegen alle diejenigen, die Dinge transparent machen, von denen, ich sage es jetzt mal so, reiche Menschen oder einflussreiche Menschen nicht wollen, dass sie bekannt werden. Und,
also Journalismus.
Zum Beispiel, kann man schön zusammenfassen. Ja, ja, und ich bin ja nun einer, der das so die letzten Jahre schon mitmacht.
Ja, genau. 80 Millionen Euro wollte jemand von dir haben. Worum ging es
genau.
da?
Von mir und meinem Kollegen Markus Beiser. Naja, aber ich muss ein bisschen ausholen. Es gab eine Firma, die hieß Solar Millennium. Und die war so der Liebling aller Studienräte, die mit ihrem Geld was Gutes tun und in eine Ökoanlage investieren wollten. Und diese Firma Solar Millennium hat gesagt, wir bauen unter anderem das größte Sonnenkraftwerk der Welt. Dann haben da sehr, sehr viele Menschen, hunderte Millionen investiert, in welchen Formen auch immer. Und Markus Beiser und ich, wir haben über Ungereimtheiten bei diesem Unternehmen geschrieben, das später ja auch tatsächlich in die Insolvenz ging. Und dann haben wir 2013, genau war es am 25. Juni, einen Artikel veröffentlicht, aus dem hervorging, dass einer der Hintermänner dieses Unternehmens, ein Unternehmer oder Geschäftsmann oder was auch immer er ist, namens Hannes Kuhn, auf sinkende Aktien über eine Schweizer Bank, auf sinkende Aktien des Unternehmens, also auf einen Wertverlust gewettet hat. Der wusste aus einer Aufsichtsratssitzung, dass der damalige Vorstandschef der Firma, nämlich Utz Glasen, der Manager, dass der zurücktreten würde. Und was natürlich klar war, dass das den Reflex, den üblichen Börsenreflex erstmal wahrscheinlich bedienen wird, dass die Aktie weniger wert wird. Also wir haben zumindest den Verdacht, dass er das wusste. Und darüber haben wir 2013 geschrieben. Und das ärgert ihn bis zum heutigen Tag.
Also richtige Verdachtsberichterstattung.
Richtige Verdachtsberichterstattung mit allem, was aber auch dazugehört. Wir haben ihn konfrontiert mit dem Vorwurf in ausreichender Zeit, um zu reagieren. Wir haben das auch wirklich als Verdacht dargestellt und nicht als Behauptung in die Welt gesetzt. Der Clou an der ganzen Geschichte, warum es zu einem Slap-Fall wurde, fast 3 Jahre später, nämlich 2 Tage, bevor diese ganze Geschichte verjährt gewesen wäre, 2016, 29. Dezember, reicht er Klage gegen uns ein, und zwar über, naja, so roundabout 80 Millionen Euro, gegen die Süddeutsche Zeitung, gegen süddeutsche.de, gegen Markus Beiser privat, persönlich und gegen mich.
Ist das legal, ist die falsche Frage, aber warum gegen euch persönlich? Also weil ihr habt es ja nicht persönlich veröffentlicht.
Naja, die Geschichte stand ja mit unserem Namen in der Zeitung und ich würde jetzt einfach mal vermuten, dass er sich wahnsinnig geärgert hat, weil wir, Balser und ich, über Jahre hinweg ja immer wieder kritisch auf Umstände bei Solar Millennium hingewiesen haben, die merkwürdig waren. Und letztendlich hat uns die Geschichte ja recht gegeben, die Firma ging in einem Strudel von Skandalen unter. Sehr, sehr viele Menschen haben sehr, sehr viel Geld verloren. Das hat dem, ich würde jetzt einfach mal vermuten, wir haben den wahnsinnig genervt, das hat ihm wahnsinnig geärgert. Wir haben ihm vielleicht auch geschäftlich in die Suppe gespuckt. Auf jeden Fall bin ich fest davon überzeugt, dass diese 80 Millionen Euro Klage einzig und allein der Einschüchterung oder der Rache dienen sollte.
Wie hat er das denn begründet?
Ja, er hat es so begründet. Wegen unseres Artikels hätte eine Schweizer Zeitung ebenfalls über den Fall berichtet. Und weil diese Schweizer Zeitung darüber berichtet hat, sei ein Schweizer Geschäftsmann abgesprungen von einem Geschäft, das die beiden in Indonesien und Indien machen wollten. Und wenn sie dieses Geschäft gemacht hätten, dann hätte er 80 Millionen Euro Gewinn mindestens gemacht. Also so mit anderen Worten, diese 78 waren es genau, seien ihm entgangen, weil wir etwas berichtet haben, was jemand anderer falsch abgeschrieben hat oder zum Teil falsch abgeschrieben hat, und deswegen ein Geschäftsmann abgesprochen ist. Ich meine, das ist eine völlig krude Geschichte. Es ist quasi so ein fiktiver Gewinn. Ihm ist quasi gar kein Schaden entstanden, sondern er sagt, ich hätte 80 Millionen verdient, wenn ein Gewinn, wenn ihr nicht berichtet hättet. Das ist auch deswegen kurios, weil dieses Investment, dieses angebliche Investment, das er tätigen wollte, da behauptet er, dass er ohne einen Euro eigenes Geld da reinzustecken diese 78 Millionen verdient hätte. Also die Geschichte ist völlig konstruiert, die ist um die Ecke, das Ganze kann keinen realen Hintergrund haben. Aber der deutsche Rechtsstaat muss sich dann damit beschäftigen.
Aber hätte er nicht die Schweizer Zeitung verklagen müssen, wenn die Ursache dafür war, dass das Geschäft nicht zustande gekommen ist?
Ja, das sollte man vermuten, ja. Aber ich glaube, die haben ihn halt einfach nicht genervt. Die haben halt eine Geschichte von uns abgeschrieben, wenn du so willst. Aber die haben ihn vorher eben nie Ärger gemacht und Solar Millennium nie kritisch begleitet, soweit ich weiß.
Exkursverdachtsberichterstattung. Wie macht man sowas eigentlich sauber? Weil letztendlich kannst du ja in die Süddeutsche schreiben, Holger Klein, weiß ich nicht, züchtet, nee, mir fällt jetzt nichts Absurdes ein, hat im Keller, bewahrt er Kinder auf, aus denen der Adrenochrom als Lebenselixier züchtet.
Naja, zunächst mal muss ein wahrer Kern da sein natürlich, zum anderen müssen auch hinreichende Belege dafür da sein, zum anderen muss es sein, dass du bestimmte Regeln einhältst, also du kannst nicht als Tatsache behaupten, was als Verdacht im Raum steht, weil das ist ein großer Unterschied. Und man muss natürlich auch entlastende Faktoren da benennen, was natürlich wiederum dazu führt, dass man den oder die Betroffenen vorher, bevor man veröffentlicht, richtig hört. Also sprich, rechtzeitig eine Anfrage stellt, sie konkret mit den Vorwürfen konfrontiert und dann eben auch die Möglichkeit gibt, sich dazu zu äußern. Das haben wir in dem Fall auch getan.
Nichtsdestotrotz ist aber ja in dem Moment, wo, ich sag mal, diese Idee in der Welt ist, wird sie ja fast zur Tatsache, weil sie eben in einem renommierten Blatt steht. Kann man sich da überhaupt irgendwie ja ordentlich absichern?
Sorry, aber das ist eine verquere Logik. Wenn man dieses Kriterium ansetzen würde, dann dürftest du ja über Vorgänge erst dann berichten, wenn etwas rechtskräftig abgeschlossen ist. Also, dann hätten wir zum Beispiel nie irgendwas erfahren über den VW-Dieselskandal, weil die Verfahren sind heute noch nicht rechtskräftig alle abgeschlossen. Das kann es ja nicht sein. Also, es gibt ein Recht, das ist auch höchstrichterlich verbrieft und durch zig Entscheidungen bekräftigt von höchsten Gerichten. Es gibt ein Recht auf Verdachtsberichterstattung, nur muss sie eben bestimmte Kriterien erfüllen. Und wir haben diese Kriterien erfüllt. Deswegen glaube ich auch, ich bin der festen Überzeugung, dass wir nicht ernsthaft angeklagt wurden oder beklagt, verklagt wurden, ernsthaft in dem Sinn, dass am Schluss 80 Millionen Schadenersatz bezahlt werden, sondern dass es einzig und allein darum ging, uns eine reinzuwürgen und uns einzuschüchtern.
Den Streitwert hochzusetzen.
Ja, und dann auch vor künftigen Recherchen. Dass wir uns überlegen, ob wir die machen, ob wir Herrn Kuhn weiter nachspionieren und seinen Geschäften nachrecherchieren. Das, glaube ich, war der Hintergrund. Oder davon bin ich überzeugt.
Die Klage ist abgewiesen worden. Das hat allerdings auch gedauert. Wie hat dieser Angriff denn dein Leben, dein Arbeiten verändert, falls überhaupt?
Naja, juristisch ist es ja so. Die Klage steht im Raum. Dann schreibt dein Anwalt irgendwann eine Klageerwiderung. Dann oder die Anwälte unserer Seite. Dann kommt wieder was von der Gegenseite. So geht es hin und her. Irgendwann nach längerer Zeit, es vergehen da gern mal ein paar Jahre, hast du den ersten Gerichtstermin. Das war in unserem Fall vor dem Landgericht Nürnberg-Fürth. Dort hat Herr Kuhn mit Bausch und Bogen verloren. Also wirklich mit Pauken und Trompeten ist die Klage abgewiesen worden. Aber er hat ja eben genug Geld und deswegen ist er dann in die nächste Instanz, hat Berufung gegen das Urteil eingelegt. Dann vergehen wieder ein paar Jahre und wir sind beim Oberlandesgericht. Das Oberlandesgericht als Berufungsinstanz hat dann gesagt, diese Klage ist vollkommen aussichtslos und hat nicht mal einen Verhandlungstermin anberaumt. Das kommt relativ selten vor, habe ich mir sagen lassen. Da hat er wieder verloren und inzwischen hat er gegen diese Nichtzulassung seiner Klage, so heißt es juristisch, beim Oberlandesgericht hat er Beschwerde beim Bundesgerichtshof eingelegt. Das liegt jetzt da auch rum. und wird wahrscheinlich noch länger darum liegen. Und selbst wenn er da gewinnen würde, würde das lediglich bedeuten, dass der Fall wieder beim Oberlandesgericht liegt und das Oberlandesgericht irgendwann dann doch verhandelt und auch wieder mit ungewissem Ausgang. Also die Geschichte beschäftigt dich einfach über Jahre hinweg.
Aber hast du die so, beschäftigt dich so nebenbei? Also es läuft halt immer wieder mit und poppt immer mal wieder so auf? Oder ist das tatsächlich sowas, was ja die ganze Zeit auf der Schulter lastet?
Also wenn du die Post aufmachst und da hast du eine Klage, dass du auch persönlich über 80 Millionen, also Süddeutsche.de, dein Kollege und du, dass ihr auf 80 Millionen verklagt werdet, da erschrickst du zunächst mal fürchterlich und der Schreck dauert auch länger als 5 Minuten. Das ist völlig klar. Das Problem an der ganzen Geschichte war ja, die Berichterstattung lag fast 3 Jahre zurück oder über 3 Jahre zurück. Das heißt, dann fängst du an, du musst erstmal suchen, was habe ich denn? Habe ich denn mein ganzes Recherchematerial? Habe ich denn meine ganzen Unterlagen? Habe ich denn die Belege? Habe ich den Mailverkehr? Kann ich alles nachweisen, was ich auch, dass ich zum Beispiel auch ihn rechtzeitig konfrontiert habe? Wir hatten das alles noch. Aber viele, viele Journalisten heben Recherchematerial nicht unbedingt 3 Jahre komplett auf. So, und dann geht's los. Und dann beginnt die eigentliche Schikane. Beginnt ja damit, du bist dann natürlich erstmal erklärst du deinen eigenen Juristen im Haus, den Justiziaren, wie der Fall gelaufen ist. Du legst die Unterlagen auf den Tisch. Dann wollen sich ja da auch einen Überblick verschaffen. Dann fehlt mal da was. Dann haben sie da noch einen Beleg. Kommt da noch irgendwas? So, dann bist du wieder am Suchen. Irgendwann hast du natürlich einen Anwalt, der das macht. Dann ist dieses Prozedere, wiederholt sich zum Teil. Und dann geht's irgendwann vor Gericht. Und dann musst du dich auch wieder vorbereiten. Und währenddessen werden Schriftsätze ausgetauscht. Und auch da kommt's pausenlos, dass du irgendwas suchen musst, irgendwas nochmal erklären musst, deine Recherche nochmal darlegen musst. Es kostet dich wahnsinnig viel Zeit und es kostet dich wahnsinnig viel Energie und verhindert natürlich, dass du in der Zeit auch was anderes recherchierst. Und das summiert sich im Laufe der Zeit gewaltig.
Kostet es auch Geld oder hat das dann der Verlag übernommen?
Also Markus Balser und ich haben ja das große Glück, dass wir bei der Süddeutschen Zeitung arbeiten. Das muss ich jetzt wirklich mal sagen, weil der Süddeutsche Verlag und die Süddeutsche Zeitung, also mit meine ich jetzt auch die Chefredaktion, stehen vom ersten Tag an wie eine Eins hinter uns und haben alles getan und tun bis heute alles, damit wir so wenig wie möglich belastet werden, damit wir von diesem ganzen juristischen Kladderadatsch, damit wir auch sehr frei weiterarbeiten können und damit wir uns auch trauen, unsere Arbeit weiterzumachen. Aber es ist natürlich klar, wenn es um solche Summen geht, da stellst du dir natürlich schon die Frage, naja, ist jetzt das Häuschen oder die Altersversorgung weg, wenn du irgendwann da vielleicht auch nur 1 Million oder 5 Millionen oder nur in Anführungszeichen Schadenersatz rauskommen. Wobei ich sagen muss, mir war nach dem ersten Schrecken, wie auch meinen Kollegen und unseren Juristen, von Anfang an klar, dass das eine Slapp-Klage ist, dass das aussichtslos ist, dass in jedem normalen Rechtsstaat muss so ein Quatsch aussichtslos sein. Weil, wenn wir uns mal auf den Punkt kommen, nämlich, dass da einer behauptet, ihm sei ein fiktiver Gewinn, den er irgendwann in Zukunft gemacht hätte, entgangen durch Berichterstattung. Wenn das in Deutschland von irgendeinem Gericht genauso gesehen würde, dann kannst du investigative Recherche und journalistisch kritische Arbeit völlig vergessen. Warum? Dann schreibt ein Kollege irgendwo, meinetwegen über Probleme von jetzt fiktiv Volkswagen in China. Und dann kommt Volkswagen, weil sie sich ärgern und sagen, jetzt verklagen wir die in Grund und Boden mit der Begründung, dadurch verkaufen wir die nächsten Jahre in China, was weiß ich, 50.000 Autos weniger. Wenn das Schule macht, dass da kein wirklicher Schaden entstanden ist, der ja auch nachgewiesen werden müsste, sondern dass da so fiktive Hochrechnungen geschehen, dann gute Nacht, Pressefreiheit.
Du sagtest eben, dass dadurch, dass der Verlag hinter euch gestanden hat, ihr frei weiterarbeiten konntet. Aber konntet ihr das wirklich? Oder hast du eine frische Schere im Kopf gekriegt dadurch?
Also ich habe keine Schere im Kopf, nein. Völlig klar. Aber es ist trotzdem etwas, es ist natürlich etwas Belastendes. Und man darf jetzt, wenn ich jetzt sage, ich hatte deswegen keine Schere im Kopf, dann ist das einzig und allein dem Umstand geschuldet, dass wir durch glückliche Fügung, durch was auch immer, einfach unser Material noch haben und unsere Berichterstattung absolut gerechtfertigt war und das auch, wir das auch nachweisen können. Allerdings muss man sagen, ich arbeite auch für die Süddeutsche Zeitung in dem Fall. Und ich glaube, wenn ich bei einer kleinen Zeitung, bei einem kleinen Radiosender, bei einem regionalen Fernsehsender arbeiten würde und der hätte plötzlich eine 80-Millionen-Klage am Hals, da könnte ich mir vorstellen, dass da mancher Verleger oder Sendereigentümer ganz gewaltig nervös geworden wäre. Und da wäre auch ich nervös geworden. Nochmal, die Süddeutsche Zeitung steht zu ihren Leuten. Diese Erfahrung machen wir hier ganz klar. Ich denke, bei öffentlich-rechtlichen Sendern und bei anderen großen Medienhäusern ist es nicht anders. Aber Deutschland ist übersät mit kleinen und mittleren und regionalen Medien. Die haben nicht mal ein Justiziariat wie wir, wo mehrere ganz hervorragende Presserechtlerinnen und Presserechtler sitzen, die dir dann helfen. Aber wenn ich Journalist in einer kleinen Zeitung, und das war ich früher vor meiner SZ-Zeit, wenn ich da noch wäre, ich weiß nicht, dann hätte ich wahrscheinlich die Schere im Kopf und ich hätte wahrscheinlich brutalste Existenzangst bekommen bei der Klage.
Heißt das, ich muss davon ausgehen, dass viele Recherchen gar nicht erst veröffentlicht werden, weil die kleinen Verlage oder auch die freien JournalistInnen Angst haben?
Davon bin ich absolut überzeugt, ja. Ich glaube, dass wir viele, viele Geschichten auch im Lokalen und Regionalen nicht geschrieben werden, weil Kolleginnen und Kollegen Angst davor haben, dass sie am Schluss verklagt werden und irgendwann auch alleine dastehen. Diese Angst, alleine dazustehen, hatten wir, Markus Balser und ich, bei der Süddeutschen nie.
Wie könnte man dieses Problem lösen?
Naja, wie kann man dieses Problem lösen? Also ich möchte vielleicht mal eines vorwegschicken, worüber wir hier reden. Das ist natürlich in der Dimension 80 Millionen Klage ein Einzelfall in Deutschland noch. Aber ich arbeite ja schon seit vielen Jahren oder einigen Jahrzehnten jetzt in dem Job und ich muss sagen, was die letzten 10 Jahre enorm zugenommen hat, ist generell die Neigung von Leuten, denen irgendwas an deiner Berichterstattung nicht gefällt, sofort vor Gericht zu gehen. Früher ist man da, ich will jetzt nicht die guten alten Zeiten beschwören, um Gottes Willen, aber es ist wirklich so, statt mal vielleicht zum Telefonhörer zu greifen und mal was zu besprechen oder auch mal schriftlich was zu klären, man rennt vor Gericht und die Menschen, die Geld haben, denen ist es auch völlig egal. Denen geht es einfach manchmal darum, es geht um Einschüchterung, es geht darum, Journalisten in ihrer Arbeit zu behindern und sich auch zu rächen. Ich habe mal eine Reportage über jemanden geschrieben, ich will den Fall jetzt nicht näher erläutern, sonst habe ich den wieder am Hals. Aber es ging um jemanden, um dubiose Machenschaften eines auch Unternehmers. Die Geschichte war 400 Zeilen lang und kein einziger der darin wiedergegebenen Vorwürfe wurde angegriffen. Was angegriffen wurde von ihm, war der Umstand, dass ich in dem Artikel am Einstieg geschrieben habe, in etwa wo er wohnt, wo er lebt. Und das hat er zum Anlass genommen, eine einstweilige Verfügung. Das sei ein unglaublicher Eingriff in seine Persönlichkeitsrechte und seine Privatsphäre. Jetzt wisse da jeder, wo er wohnt. Kurioserweise, wir haben dann auch tatsächlich von, ich glaube, Landgericht Hamburg war es, eine einstweilige kassiert, dass wir das nicht mehr machen dürfen. Kurioserweise hat er ein paar Monate später dann mit einem Fernsehsender eine Homestory gemacht. In genau dem Objekt, von dem man angeblich nicht schreiben darf, wo es ist. Also da in solchen Fällen geht es einzig und allein um Einschüchterung.
Merken die Gerichte das denn? Ja, offensichtlich ja nicht, zumindest in dem Fall, den du gerade geschildert hast.
Da muss man sehr differenzieren. Also es gibt ja in Deutschland 2 Landgerichte, Hamburg und Köln, denen man, wie ich finde, nicht zu Unrecht nachsagt, dass die Pressekammern dort sehr klägerfreundlich erstmal urteilen in den ersten Verfahren. Es ist sehr unterschiedlich und dann kommt noch dazu, unsere Gerichte sind, das wissen wir alle, überlastet. Und das bedeutet, dass sich solche Verfahren, je komplexer, je aufwendiger die aufgezogen werden, die ziehen sich dann über Jahre hin. Und in diesen Jahren lebt natürlich jemand, ein Journalist, oder betrifft ja nicht nur Journalisten, Slapklagen gibt es ja auch gegen Umweltaktivisten oder gegen manche NGOs, dass die natürlich in der Zeit durchaus einfach gehemmt sind, ja. Es bindet, das darf man nicht unterschätzen, es bindet Ressourcen, es bindet Arbeitszeit, es bindet auch Geld. Das kann sich im Laufe der Jahre, wird das natürlich schon bedrohlich. Und wenn du da wiederum eine kleine Zeitung bist oder ein kleiner Radiosender oder ein kleines völlig freier Journalist oder du machst ein Internetportal bei dir in der Stadt, dann hast du ein echtes Problem. Auch wenn du vielleicht nach 5 oder 10 Jahren gewinnst.
Jetzt hat die EU-Kommission eine Richtlinie vorgeschlagen, die genau das eindämmen soll. Offensichtlich unbegründete Klagen sollen abgewiesen werden. Die Kläger müssen beweisen, dass der Schaden überhaupt entstanden ist, also letztlich so eine Beweislastumkehr. Und die Kläger sollen die Kosten tragen. Hätte das in deinem Fall überhaupt einen Unterschied gemacht?
Ja, weil es eindeutig dem Gericht die Möglichkeit gegeben hätte, bei dem dürftigen Sachverhalt, bei diesem konstruierten, diesem aus meiner Sicht konstruierten Quatsch, Geschäfte in Indien, Indonesien, in der Zukunft und so weiter, da hätte das Gericht schneller sagen können, das riecht nach Mundtotmachen, wir nehmen das erst gar nicht mal an. Das wäre auf jeden Fall möglich gewesen, sagen zumindest auch unsere Juristen, mit denen ich drüber gesprochen habe.
Hätte jedes Gericht das gesagt, also zum Beispiel auch Hamburg oder Köln?
Das ist Spekulation, da will ich jetzt mich nicht beteiligen. Sicher bin ich mir nicht.
Versuch was
es gibt
wert.
Ja den alten Spruch, er ist abgedroschen, ich weiß, aber vor Gericht und auf hoher See. Ne?
Da sind wir alle in Gottes Hand.
Korrekt.
Uwe Ritzer, vielen Dank.
Gerne.
Und das war Holger ruft an für diese Woche. Nächste Woche reden wir dann wieder über Medien und bis dahin gibt es über Medien zu lesen auf übermedien.de.